If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere or pick up something awesome at American-Giant.com.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Bonjour, mon chéri. Tobias, ça va?
Ça va bien. Et toi?
Bien.
Bien.
Und jetzt hat sich auch wieder fast erledigt mit unseren Französischkenntnissen, würde ich sagen.
Ich fand's gut.
Hattest du Französisch
in
der Schule?
Ich glaube nicht, dass das einer gemerkt hat. Ja, kurz.
Wie lange kurz?
Kurz. Habe ich abgewählt dann irgendwann. Und dann habe ich in der Oberstufe Spanisch gemacht.
Okay, bien. Da könnten wir diesen...
Muy, muy.
Aha, multilingual. Wir sind ja richtig gut gelaunt. Haben natürlich auch einen Grund dazu. Eintracht hat ein formidables Französisch.
Ja.
Spiegel gegen den Hamburger SV abgeliefert. Und einer stach heraus, Rayon Philippe. Wir wollen natürlich über ihn sprechen, werden euch dazu ein bisschen was erzählen. Und ich starte mit einem Wortspiel des geschätzten Kumpels und SBG-Dauerhörers Henny Bock. Wir flippen aus. Was sagst du dazu?
Wow.
Ist das so unsere?
Normalerweise müssen wir jetzt ausmachen und gehen.
Besser wird's heute nicht, oder?
Das war der Mic Drop.
Also, wir sind ausgeflippt am Freitagabend, ehrlich gesagt.
Es war etwas schön gewesen, ja.
Erzähl mal, wie hast du es denn gesehen, dieses Spiel gegen Hamburger SV? Du wirktest ja auf der Tribüne neben mir auch so leicht zuversichtlich von Beginn weg, fand ich. Zuversichtlicher als sonst zumindest.
Ja, es fing an tatsächlich mit dem gehaltenen Ball von Marco Johansson. Das war so ein Ding, zu Saisonbeginn haben sie sich häufig relativ früh eingefangen, so. Die Gegner machen irgendwie mit dem ersten Schuss aufs Tor einen Treffer und danach zerbröselte alles. So ein Big Save hat's halt irgendwie mal gebraucht, macht sich da schön groß und danach hat ja im ersten Durchgang eigentlich fast nur noch Eintracht gespielt. Also, zumindest was gefährliche Szenen angeht. Und wenn du es jetzt auf Philipp runterbrechen möchtest, war das am Anfang, fand ich es schon wieder relativ beeindruckend, auch als er selber noch gar nicht gefährlich wurde, weil er sehr, sehr viel ins Spiel involviert war und sehr, sehr viel um Kreativität bemüht war. Und wie er das beim Tor macht, beim ersten, absolut herausragend, meiner Meinung nach. Wen hat er dann nochmal auf den Arsch gesetzt?
Schonlau.
Genau, den er da auf Schlittschuhe setzt, und zwar, weil er auch über seinen schwachen Fuß geht. Ich habe danach mit Daniel Scherning gesprochen, der hat gesagt, wir trainieren natürlich auch genau solche Dinger, dass er auch mal mit rechts abschließt, damit die Verteidiger sich nicht so schnell darauf einstellen können. Hat er in dem Moment gemacht, legt den Ball auf den rechten Fuß, schiebt ihn dann rein.
Ist das zu hochgegriffen, wenn man da an die Szene von Lionel Messi gegen Jerome Boateng erinnert? Oder ist es im Kleinen vergleichbar? Weil auch Boateng damals natürlich
auf den Arsch
dachte,
gesessen hat, ja.
Messi kann nur links, ja. Oder kann nicht so gut mit rechts, und zieht ihn sich dann rüber, fällt auf den Arsch und Messi lupft den damals, glaube ich, über Neuer. Philippe ist noch nicht so weit, dass er den lupft, aber schiebt ihn einfach locker flach vorbei.
Ist ja auch wurscht.
Tor ist Tor. Aber in dem Moment dachte ich zumindest kurz daran, weil es so Erinnerungen weckte.
Ja, du hast nicht kurz daran gedacht, du hast es schon ungefähr 7-mal erwähnt, diesen Vergleich, um euch mal kurz
erwischt,
so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen. Also du hast sehr oft kurz daran gedacht.
Sehr oft kurz,
ja.
Das stimmt. Und zu Recht oder nicht?
Ja, also ich verstehe den optischen Vergleich und auch wie du das, ich sage mal, spielerisch begründest, kann ich dem folgen, ja.
Bleiben wir noch mal kurz in der ersten Halbzeit und ich sehe es genauso, dieses Spiel hatte eigentlich zwei riesige Helden aus Eintracht-Sicht, nämlich Johansson und eben auch Philippe. Grundsätzlich eine richtig, richtig gute Teamleistung.
Ja, absolut. Das muss man halt auch dazu sagen.
Ne, das, klar, stechen dann aus solchen Abenden immer mal Leute heraus und du merkst hier halt diejenigen, die die Tore verhindern und diejenigen, die die Tore schießen, ganz besonders. Aber es war grundsätzlich keiner dabei, der abgefallen ist. Die haben alle ihr Ding gemacht und man hat mal wieder gesehen, was möglich ist. Weiß nicht, ob das jetzt ein magischer Abend im Eintrachtstadion war, einer, der so alle paar Jahre mal passiert, oder ob das einfach wirklich die Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft ist, wenn alles funktioniert.
Naja, sie hat, die Mannschaft hat ja jetzt, ohne dass wir jetzt alles schon wieder zu schön reden, in den letzten Wochen mit so ein paar Ausfällen, ich meine, gut, Hertha musste halt im Grunde ausklammern, in der Unterzahl, Ulm war noch so ein Ausfall, aber ansonsten haben sie zuletzt ja bewiesen, dass sie stabiler geworden sind, dass diese Ausfallmomente, wie ich es zu Beginn beschrieben habe, wo dann irgendwie alles zerbröselt, was du zu Saisonbeginn häufiger hattest, dass sie das jetzt nicht mehr in der Form haben, dass die Defensive stabiler steht, was sich nicht nur auf die Abwehrreihe bezieht, sondern das ganze System funktioniert besser. Sie haben ja auch vorne so ein bisschen, laufen jetzt mit drei Leuten vorne an, mit der Dreierreihe, haben da, finde ich, auch so ein bisschen besser die Balance gefunden. Wann gehe ich da früh ins Pressing? Wann mache ich wo Druck? Hat sich ja auch ausgezahlt bei dem 0-1, bei dem ersten Tor zum Beispiel. Ist es ein hoher Ballgewinn von Levi Schabo, als er die Hamburger unter Druck setzt, leitet das Ding weiter auf Philipp und der macht dann das Tor. Da haben sie allgemein etwas besser die Balance gefunden und sind auch besser aufeinander abgestimmt, ist mein Eindruck. Und dann geht natürlich mehr. Es ist natürlich, funktioniert natürlich auch ein Stück weit besser gegen Mannschaften, die selber das Spiel machen möchten. Die das selber gerne den Ball haben wollen.
Genau, das haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile alle gesehen, dass es gegen solche Truppen einfacher für Eintracht ist, zu bestehen, als gegen Preußen Münster zu Hause das Spiel zu machen. Das ist nicht Eintrachts Spiel. Das können sie noch nicht so gut, aber aus dieser Position heraus zu kontern, und den Gegnern richtig weh zu tun in deren Unordnung, das funktioniert. Ich meine, die haben geschlagen Fürth, die damals zu dem Zeitpunkt noch ein Top-Team waren, über Monate umgeschlagen. Ja. Hannover, Tabellenführer, in Paderborn einen Punkt geholt und jetzt eben den Hamburger SV mal eben durchgelatscht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, zwischendrin hätte es ja auch noch das ein oder andere Tor auch mehr sein können beziehungsweise müssen. Den Elfmeter kann man ja sogar noch ein Stück weit ausklammern. Sowas passiert mal. Auch da ist klar, hat der Daniel Scherning dir auch erzählt, den muss eigentlich Philippe schießen. Er hätte sich das gewünscht. Einfach auch aufgrund dessen Form und Abschlussstärke.
Auf deiner Seite muss man sagen, dass Philippe und Gomez die beiden definierten Elfmeterschützen sind. Auch das
genau.
Hat er gesagt. Ja. Deshalb ruft er dann da auch nicht rein, weil er hat mir gesagt, er hat sich jetzt nicht Ermin oder so den Ball genommen, sondern einer der zwei definierten Schützen. Er hätte sich gewünscht, dass Philipp schießt aufgrund der Form und so weiter. Du hast es gerade gesagt, aber es war einer der zwei definierten Schützen.
Was sagt denn das über Philippe aus, dass er den Ball dann sogar noch seinem Kollegen überlässt?
Ja, wahrscheinlich wollte er ihm auch das Erfolgserlebnis gönnen. Ich meine, Gomez wartet seit April auf ein Tor da in Osnabrück, das 3-0. Das war, glaube ich, sein bislang letztes. Die beiden sind ja auch dicke miteinander, die sind ja befreundet.
Haben im Urlaub gewesen, glaube ich, im Sommer zusammen.
Haben sich im Sommer in Frankreich getroffen. Da wollte er ihm das vielleicht gönnen. Jetzt hat Joe Gomez gesehen, dass man Tore halt vielleicht nicht erzwingen kann. So sagte es Daniel Scherning zumindest danach auch. Auf der anderen Seite hat der Trainer den US-Amerikaner auch gelobt und das zu Recht.
Ja.
Der hat ansonsten auch ein gutes Spiel gemacht. Er bereitet noch ein Tor vor.
Der war absolut gewollt.
Gut, ne? Aber er war auch sonst in Pressing-Aktionen viel dabei. Er hatte, glaube ich, 7 Toraktionen, hat die Statistik gezählt. Ist vorne im Anlaufen gut dabei. Und Scherning sagt danach selber, naja, wenn wir drei Leute eines anderen Formates vorne hätten, dann würde das mit dem Anlaufen vielleicht nicht so gut klappen. Also du brauchst den da vorne mit. Ja. Also der Strafstoß, der tut weh, aber der hat trotzdem seinen Teil zu diesem Sieg beigetragen.
Der hat ja sogar noch Nachwirkung letztlich, der Strafstoß, wenn du dann mal in die zweite Hälfte schaust, wo sie diese 3-gegen-1 Kontersituation haben. Ja,
wo er eigentlich schießen muss.
Muss eigentlich schießen, dann verpasst er den Moment, geht nochmal quer und da hast du halt gemerkt, dieser Strafstoß hängt ihm noch nach.
Ja.
Die Situation hat ihn echt beschäftigt, aber wahrscheinlich ist das der berühmte Ketchup-Flaschen-Effekt, den Jens Hertel ja hier noch eingeführt hat.
Ja, die Ketchup-Flasche.
Wenn bei Johan Gomez die Ketchup-Flasche einmal explodiert, Vielleicht kommt dann noch das eine oder andere Türchen hinterher, aber er hat auch ohne Tor extremen Wert für die Mannschaft.
Ja, der ist halt kein Knipser, das ist halt so. Der wird halt nicht 15 Tore pro Saison machen.
Genau, übrigens wie auch Szabo. Also der macht natürlich kein Tor, er hat letztlich gegen den HSV nicht mal eine Chance.
Der hat nicht mal aufs Tor geschossen und hat trotzdem einen riesen Impact auf diesen Sieg.
Hat den Ballgewinn vor dem 1-0 und leitet auch das 2-0 mit einer super Festmachaktion ein. Und da, finde ich, hat er sich schon stark verbessert. Da war er anfangs der Saison noch sehr leicht wegzuschieben. Ich glaube, der hat ein bisschen zugelegt an Physis im positiven Sinne, nicht so wie wir, sondern so, dass es sich auch lohnt. Die
Klamotten.
Ja, genau, wir haben den Weiten heute wieder angezogen. Aber der wird auch schon so. Aber da macht er auch Schritte. Also er tritt jetzt nicht so sehr als die Tormaschine in Erscheinung, aber in diesem Konstrukt hast du halt den super Anläufer mit Gomez, dann hast du Szabo, der auch Pressing-Situationen kann und den Ball mittlerweile sehr gut festmachen. Und dann hast du halt den Unterschiedsstürmer Philippe da vorne drin.
Szabo war auch in dieser allerersten Aktion im Kopfball von Gomez, den leitet er auch mit einem Doppelpass mit Leon Belbel. Und du sagst es gerade, er ist nicht so die Tormaschine, aber der hat in 13 Pflichtspielen auch schon 4 Hütten gemacht.
Das ist in Ordnung.
Ne? Also das ist schon in Ordnung. Ne? Also das ist mehr als in Ordnung.
Ein bisschen redundant, aber kein Problem.
Wir müssen Zeit schinden.
Wir haben noch Themen.
War schon nicht schlecht.
Ich frage mich ja immer, Eintracht ist, finde ich, unheimlich schwer zu greifen. Ich begreife diese Mannschaft noch nicht so richtig. Weil es
was du meinst.
Über Jahre im Fahrstuhl hoch und runter ging. Liga 2, Liga 3, Liga 2, Liga 3. Und wieder hoch.
Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country, and those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Zurück und wie auch immer. Und jetzt geht's irgendwie so zu Hause auswärts hoch und runter. Jetzt sitzen sie irgendwie nicht mehr im Fahrstuhl, aber in der Achterbahn, weil so eine richtige Serie nicht zustande kommt. Weil immer wieder auf ein positives Erlebnis auch vielleicht ein ernüchterndes Erlebnis kommt. Natürlich die Diskrepanz zwischen Heim und Auswärts. Heim 10 Punkte aus den letzten 4 Heimspielen.
Ja.
Auswärts 2 Punkte. In Darmstadt, in Paderborn. Mhm. Das nicht so gut ist. Das finde ich schon abgefahren, dass da so eine große Diskrepanz zwischen ist. Und natürlich wissen das die Verantwortlichen, das weiß auch die Mannschaft. Und gerade auswärts müsste es ja eigentlich aus der Konstitution heraus, kontern zu wollen, ja noch besser funktionieren.
Es kommt wahrscheinlich auch da ein bisschen drauf an, gegen wen du spielst.
Ich meine, in Berlin waren sie ja auch drauf und dran. Zur Halbzeit geführt.
Ja, da waren sie auch klar die bessere Mannschaft. Also das Spiel hast du ja verschenkt. Das muss man ja ganz klar sagen. Da sind Sachen passiert, die dürfen halt einer Profimannschaft einfach nicht passieren.
Ja. Und zwar gleich 3.
Ne? Das Ding verschenkt in Ulm.
Das war einfach Kacke,
komplette Kacke. Und da waren die Ulmer ja auch nicht bedacht darauf, das Spiel zu machen. Die gehen dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wann die in Führung gegangen sind, aber ich glaube auch relativ
mit der ersten Halbzeit, ne?
Irgendwie. Und dann haben die hinten schön zwei Ketten aufgebaut und haben gesagt, kommt mal. Und das kann Eintracht halt nicht. Ja. Zumindest nicht in der Form. Das muss sich halt auch verbessern. Also damit du halt auch so eine Mannschaft auch zu Hause jetzt gegen Münster, wo ja viele aus dem Stadion gegangen sind und irgendwie enttäuscht waren, wo man sagen muss, das ist halt eine Mannschaft, die gar nicht so einfach zu bespielen ist. Aber du musst halt irgendwann auch Lösungen finden, um solche Truppen dann zu knacken und zu schlagen, weil das nun mal die direkte Konkurrenz ist. Ich meine, am Ende ist es egal, wenn sie dann oben alle schlagen, dann reichen die Punkte trotzdem. Das wird aber nicht passieren. Das heißt, du musst auch solchen Mannschaften beikommen können. Das muss sich eben verbessern. Jetzt kommt demnächst Regensburg. Jetzt haben sie bislang in der Hinserie gegen die Duelle mit den Aufsteigern einen Punkt geholt.
Ja.
So, dann hast du noch gegen Schalke verloren. Schalke hängt da auch unten mit drin.
Und wie, ey.
Ja, genau. Und wie? Das muss sich halt verbessern.
Aber so. Wir haben ja gestern auch mal geschaut, wenn man nur die Tabelle ansieht, nach dem vierten Spieltag, dann ist Eintracht, glaube ich, auf 7. Kannst die ersten 4 Spiele in so einer Saison natürlich nicht ausklammern, aber trotzdem
vielleicht auch noch rufen wir die DFL mal an. Können wir mal probieren. Vielleicht können wir mal einen Antrag stellen.
Denke, der wird nicht durchgehen.
Weiß ich
aber
nicht.
Aber wir können es mal auf jeden Fall probieren. Ja. Aber die auszublocken fällt natürlich schwer, aber die fallen natürlich in den Zeitraum von XXL-Umbruch, Kader noch nicht vollständig, vielleicht auch noch so ein bisschen Spannungsabfall aus der letzten Saison, sich gemeinsam finden und eben auch starke Gegner zu dem Zeitpunkt zumindest. Und Köln ist ja auch so ein bisschen runtergegangen, hat sich auch verloren. Aber trotzdem, ja, seitdem ist es wieder stabiler. Hertha, Komplettausfall. Ulm, Komplettausfall. Und ansonsten nicht wunderschön, aber gut. Ja. Und jetzt?
Auch das Heimspiel gegen Karlsruhe war ja schon
Schritt nach vorne auf jeden Fall.
Nicht verkehrt, aber das gewinnst du halt nicht. Und damit ist es halt für den Arsch. Also, oder du punktest nicht, sagen wir es mal so.
Aber wir kommen nicht drum rum, noch mal über Rayan Philippe zu sprechen. Das zweite Tor, welches Tor fandest du eigentlich besser?
Boah, also das erste fand ich halt gut aus vorhin genannten Gründen, weil er eben die Gegner auch ein Stück weit überrascht und dann einfach auch mal einen mit rechts netzt. Aber das zweite war schon, also er geht da irgendwie von links in den Strafraum rein und mit einem Selbstvertrauen zieht er mit Vollspann ab und haut den mit einer Selbstverständlichkeit rein. Das war schon cool. Also ich würde dann sagen, das zweite.
Irgendwo auf der Pressetribüne war auch ein besonders hoher, kehliger Schrei zu hören. Ich weiß nicht, ob der von dir kam oder von...
Das war beim zweiten Tor. Und der war nicht hoch und kehlig. Der war nur verblüfft. Ja, das war aber beim Tor von Di Michele Sanchez.
Ja, das war auch wirklich ein Wahnsinnsding.
Ja.
Aber klar, Philippe, wie er den da in den langen Winkel ballert unten, unglaublich. Auch da nochmal zum ganz großen geblickt. So einen hat Messi halt auch regelmäßig gemacht. Jetzt muss der kleine Messi aus der
Löwenstadt. Versuchst du eigentlich gerade ihn teurer zu machen?
Ja, es ist ja nur im Sinne der Eintracht, was wir hier machen. Stimmt. Das ist ja sowieso, ist ja klar. Wir sind ja auch gesteuert.
Ja.
Aber.
Ja, genau.
Das, schon. Also klar, Vertragssituation ist bekannt, wir haben schon drüber gesprochen, der Vertrag läuft eigentlich am Saisonende aus, verlängert sich, wenn Eintracht drin bleibt und wenn Philippe eine bestimmte Anzahl an Einsätzen bekommt.
Ich glaube, letzteres wird...
Solange er fit ist, wird er immer spielen.
Es sei denn, steht drin, er muss 57 Einsätze absolvieren.
Das wird eng.
Ja.
Und dann bleibt da nur noch der Klassenerhalt, der da als Bedingung ist. Und dann verlängert sich der Vertrag und Eintracht kann sozusagen auf dem freien Markt verhandeln. Was, mit welcher Ablösesumme für Philippe wärst du glücklich?
Ich muss erstmal einen kurzen Exkurs machen. Das muss doch auch für die Eintracht-Verantwortlichen ganz cool sein, wenn du mal in der Situation bist, dass die anderen jetzt auf dich zukommen und du mal am längeren Hebel sitzt.
Ja, so wie im Bieterverfahren.
Ja. Dass du mal nicht der Idiot bist, der hinrennen muss, sagt, ja, können wir nicht und hat, sondern ja, Freunde, jetzt mal Brieftasche auf.
Hüten auf den Tisch.
Also, mit welcher ich zufrieden wäre.
Mhm.
Also das muss schon siebenstellig sein, definitiv.
Also
zwei im Sinn.
Ja, aber was denn da? Eine Million?
Nee, ein bisschen mehr, glaube ich, vielleicht geht sogar, ehrlich gesagt.
Das glaube ich auch. Ich finde, du musst erstmal ganz elegant mit 10 ins Spiel gehen.
Ja, vielleicht.
Sagen, Freunde,
dieser Typ. 10, sonst lege ich sofort auf.
Ja. Wir haben da Interesse von hier und dort.
Also Benny Kessel, falls er Lust hat, wir können da mal ein Coaching geben. Wir haben da echt gute Ideen, glaube ich. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Vielleicht auch lieber nicht.
Vielleicht besser nicht.
Aber ja, klar, wie du sagst, so ein Bieterverfahren ist natürlich exzellent. Also du sitzt dann da und dann kommt Mainz, dann kommt Freiburg, dann kommt Mönchengladbach und vielleicht auch noch das eine oder andere Team aus der Liga. Und kannst du natürlich die Angebote reinflattern sehen und immer mal wieder hochstapeln und sagen, nee, die Franzosen haben schon gesagt 6,2, noch ein bisschen mehr. Und dann, das ist natürlich Freude.
Vielleicht kommt ja auch noch ein Scheich irgendwo.
Ein Scheich. Was ich noch als Option für den Hinterkopf hatte, was ist denn mit dem Winter? Da gibt's ja noch auch mal eine Transferperiode. Was ist, wenn da ein Club sagt, mir ist diese Variable im Sommer egal, ich will den jetzt. Was machst du denn dann?
Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie du denn dastehst.
Naja, sagen wir mal so, Eintracht wird ungefähr so dastehen, ungefähr wie sie aktuell
so,
dastehen.
Ungefähr so wie jetzt. Ja,
dann, wenn jetzt nicht Tabellenführer
dann,
noch
dann, ist zum Weihnachtsfest. Dann ist es halt die Frage, ob du das Risiko eingehst, deinen besten Angreifer dann ziehen zu lassen und dadurch wahrscheinlich ein paar Tore liegen lässt. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch Geld, um selber wieder handlungsfähig zu sein.
Und der Worst Case wäre natürlich, du lehnst alle Angebote ab und er verletzt sich schwer.
Ja.
Was bisher noch nie passiert ist, toi toi toi.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber das kann ja auch mal passieren. Der hat eine sehr physische Spielweise, hat Oberschenkel
wie ein,
Pferd und kann natürlich, ist natürlich darauf auch muskulär angewiesen. Und das kann natürlich alles auch mal passieren, ne? Dass du dann den Wert, den du hast, erstmal wieder sinken siehst, weil sich der Kollege verletzt. Aber das ändert ja nicht grundsätzlich nichts an seiner Qualität, die er hat. So, das ist ja außer Frage. Also ich sehe ihn auf jeden Fall in der Erstliga. Wir haben auch dazu übrigens mal Bernd Gersdorf und Toni Uja gefragt. Und da können wir mal ganz kurz reinhören, was die so sagen.
Philipp hat das, was du heute als Profi brauchst. Sprintschnelligkeit auf der Strecke und der sehr schnelle Antritt. Er hat die Technik und die Begabung, den Ball eng zu führen, aus Zweikampfsituationen nach Dribbling sich blitzschnell abzusetzen und zu explodieren. Schießen kann er auch, dies hat er oft genug bewiesen. Und er hat auch den Willen und die Lust, die du als Stürmer brauchst, Tore zu schießen. Ich traue ihm zu, sich selbst in höheren Klassen bzw. Ligen sofort sich durchzusetzen. Konterspieler mit dieser Geschwindigkeit gibt es nicht so viele. Und er wird schon sehr vielen aufgefallen sein. Das werden die Verantwortlichen bei der Eintracht genauso sehen und ihn versuchen, langfristig zu binden. Klar ist, dass er lukrative Angebot bekommen wird bzw. schon hat. Er passt in jede Mannschaft, die aus einer starken Defensive ihr schnelles Konterspiel aufzieht. Er wird seinen Weg machen. Viele Voraussetzungen oder die wichtigsten Voraussetzungen dafür bringt er mit.
Ja, Philippe, er ist sehr schnell und er hat die Nase vom Tor zu machen und sein Torabschluss ist überragend. Also mit linker Fuß, also er ist voll Power und auch Präzision, und ist schwer für Torwart. Ja, er hat noch viel Luft nach oben. Also ich glaube, wenn er wenige Fehler machen, also viele Kombinationsspiel, also Bälle halten, dass die Mannschaft kann rauskommen, wenn das besser wird in den nächsten Spielzeiten oder nächsten Monate.
Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%, and the reason is simple. It's cheaper to make things overseas, but that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country, and those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.
Ich glaube, es wäre interessant für andere Vereine, also wenn er die Doppelnummer schaffen kann, also 10 Tore plus, er wäre natürlich für ein paar Bundesliga-Mannschaften interessant. Oder in Frankreich, erste Liga in Frankreich, also wenn er will nach Hause gehen und erste Liga spielen, ja. Aber als Eintracht-Fan, ich hoffe, er bleibt noch eine Saison. Mag 20 Tore, Eintracht steigt auf und er bleibt.
Edel wäre natürlich auch, wenn sich im Winter schon ein Club meldet, sagen wir Borussia Mönchengladbach, und sagt, pass auf, 5 Millionen bar auf Tisch, ihr kriegt ihn aber die Rückrunde noch ausgeliehen, damit er seine Mission in Braunschweig erfüllen kann. Und danach ist er Spieler von Borussia Mönchengladbach. Da ist er irgendwie an seiner französischen Heimat dran. Da kann er wieder ein bisschen mehr zu Hause wohnen. Und in der Bundesliga alles kurz und klein schießen, oder nicht?
Ja, interessant.
Sympathesen
du,
hier,
ne? Ja, ja, ich merke das. Du hast das alles schon komplett einmal durchgedacht.
Durchgedacht habe ich es. Ich glaube, das Thema Philippe haben wir jetzt erstmal, oder?
Für diese Woche.
Wie würd, ja, natürlich für diese Woche. Das verändert sich ja stündlich praktisch. Ja, ja. Wie würdest, wär's dir aus dem Spiel auch noch besonders in Erinnerung geblieben?
Von denen, die wir noch nicht genannt haben.
Allen.
Ja, über ein paar haben wir schon gesprochen mit Schabo und Gomez und
Johansson vielleicht noch nicht genau.
Johansson hält am Ende nochmal das Knie hin. Das war nicht so ganz unwichtig. Wenn da das 3-2 fällt, dann beginnt nochmal das große Zittern. Und ja, wir kennen das ja, wie das dann häufig hier ausgeht. Wer mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist Sven Köhler, muss ich sagen. Für den wir hier schon häufiger eine Lanze gebrochen haben.
Trotz Geschwindigkeitsdefizit. Aber der hat wirklich auch ein gutes Spiel gemacht.
Ja,
hat und er. Und hätte auch übrigens noch einen Elfmeter kriegen
müssen. Ja, genau, hätte er. Und hat auch viele im Übertrag viele, viele gute Aktionen gehabt. Ja, Fabio Di Michele Sanchez macht ein Traumtor. Aber auch sein Positionskollege Leon Belbel, den fand ich sehr, sehr griffig in dem Spiel. Also der war gerade im ersten Durchgang, war der häufig involviert. Bei Offensivaktionen war da sehr, sehr giftig und dynamisch unterwegs, sagen wir es mal so.
Ja, hat immer angeschoben, die ersten Abschlussszenen auch immer mit dabei gewesen, auch beim Elfmeter mit dabei gewesen. Hat, glaube ich, die erste Szene, bevor Köhler dann in den Zweikampf geht und gefoult wird. Fand ich auch gut. Ich glaube, einfach eine gelb-taktische Maßnahme, ihn runterzunehmen. Und wenn du dann halt fast äquivalent auch die Michele Sanchez bringen kannst, Hut ab, fand ich echt guter Auftritt. Und ich habe ihn danach gefragt, ob er den Schuss genauso gewollt hat. Na klar.
Ist ja eine Überraschung.
Was hättest du gesagt?
Hast du gedacht, er sagt was anderes?
Ja, ich weiß ja nicht. Also,
wer hat das ja auch so gewollt? Also ich meine, geh davon aus. Ich meine, es war ja schon, er wollte ja den Ball schon irgendwie aufs Tor bringen.
Ja.
Und dann willst du das halt so.
Ja.
Also.
Kann man ihm ja nicht absprechen.
Naja,
wir
eben
stecken ja da nicht drinne soweit. Aber eben, es sah eben auch so aus, als wäre auch eine klein bisschen Überraschung in seinem Torjubel gewesen, weil der nämlich eine Sekunde versetzt war. Aber trotzdem hat er sich vielleicht auch einfach unfassbar gefreut über dieses Wahnsinnstor.
Hat das eine Chance zur Nominierung Tor des Monats, meinst du? Oder?
Ja, ich kenne die anderen Kandidaten natürlich nicht. Was haben wir jetzt? November? Läuft noch ein bisschen?
Ja, läuft noch ein bisschen, ja, stimmt.
Aber, ja, warum denn nicht? Also die Vorlage von Gomez auch gewollt natürlich. auch sehr schön. Und der Schuss in Knick. Es war echt ein richtig, richtig guter Abend.
Merkt man gar nicht, dass du so leicht aneuphorisiert bist.
A little slashed. Aber sowas geht ja auch schnell wieder vorbei.
Jetzt auch noch Englisch, meine
Freunde. Wie Französisch,
Spanisch, Englisch. Das läuft hier. Können wir bald, vielleicht will Bubble uns ja sponsoren.
Markus.
Nein, diese Bubble, so. Markus. Ah, ja. Markus. Okay. Jetzt hast du es, ne?
Gut. Okay.
Jetzt hast du es, oder?
Zu Johansson noch eine Sache. Ich hatte zwischendrin, haben wir während des Spiels auch gesprochen, der hatte so ein bisschen das, was Lennart Grill am Saisonanfang gefehlt hat, nämlich, dass ihm so ein Ball auch mal
in den Handschuh fliegt.
Oder auf die Fingerspitze oder ans Knie oder so. Ich glaube, dass grundsätzlich die Torhüterqualitäten von Grill und Johansson gar nicht so weit voneinander entfernt sind, sondern dass die ungefähr auf einem Level sind. Aber so wie Grill in die Saison gekommen ist, mit 880 Gegentoren in 6 Spielen, und so wie jetzt Johansson in seine persönliche Saison gekommen ist, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und so entsteht Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. So baust du dir auch die Abwehr vor dir noch ein bisschen verständlicher zueinander auf und entwickelst dann eben Abläufe und Hierarchien. Und
wobei er eine Szene hat, in der er rauslaufen muss und das konsequent klärt in dem Spiel. Das war ja eine Sache, die bei Grill doch sehr, sehr shaky gewesen ist. Jetzt nicht nur in Berlin, sondern auch schon in den Spielen davor, dass da wirklich es Probleme gab. Also ich wage da noch keine abschließende Bewertung, ehrlich gesagt, weil es jetzt dafür doch noch vielleicht ein paar Spiele zu wenig sind. Aber du hast natürlich recht, fallen auch so ein paar Dinge einfach auf den Handschuh mal. Dann hat er am Anfang diesen Big Save, der natürlich irgendwie die Brust breiter werden lässt.
Aber da bei dem Rauslaufen, zweite Halbzeit war das, glaube ich, da hatte ich auch schon gedacht, wenn der jetzt den Hamburger noch umknallt und auch wieder rot bekommt, dann haben wir denselben Salat wieder von vorne.
Ja.
Aber Torhüterposition auch mittel- und langfristig ja relativ spannend.
Ja.
Dass Lennart Grill jetzt erst einmal auf der Bank sitzt, wird bis zum Winter, bis zur Winterpause wohl erst einmal so bleiben. Sollte jetzt nichts Großes passieren, so hat es Daniel Czerning zumindest auch gesagt, ne? Bis auf Weiteres für Johansson entschieden.
Er hat uns auch gesagt, also die Frage braucht er jetzt bitte nicht jede Woche stellen.
Ja, jetzt ist ja sowieso erstmal Länderspielpause, ja. Aber danach können wir natürlich wieder fragen.
Ja, das ist ja 2 Wochen her.
Ja, stimmt. Ja. Aber da, ja, ist natürlich dann spannend. Johansson hat 1 Jahr Vertrag. Vertrag läuft im Sommer aus. Lennart Grill hat einen Leihvertrag mit Kaufpflicht, der sich bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen verlängert. Und da ist muss Eintracht natürlich überlegen, ziehen wir diese Einsätze oder lassen wir ihn unterhalb dieser Schwelle, damit wir den Vertrag nicht verlängern. Tino Casali, der schönen Gruß auch in Österreich noch am Comeback arbeitet, aber vor März nicht da sein wird wahrscheinlich, läuft auch noch aus. Das heißt, wenn Eintracht mal ganz neu sich aufstellen will auf der Torhüterposition, wäre der Sommer nächstes Jahr dafür eine Gelegenheit. Dann hast du aktuell keinen Torwart fürs nächste Jahr und kannst aber mit all denen, die du hast, irgendwie perspektivisch mal sprechen und dir was überlegen. Jasmin Fesic auch noch da?
Ja, auch. Klar.
Er sieht spielfit aus?
Er sieht spielfit aus, absolut.
Aber sein Sohn war doch beim Legendenspiel auch?
Ja.
Aber der war nicht, doch, er war im Tor. Mhm. Klar, der Tor von Lieberknecht kassiert, oder?
Ja, und sie haben ihn auf jeden Fall einmal auch noch durchlaufen lassen, dass er selber noch einschießen kann. Er hat ihn natürlich nicht durchlaufen lassen, er hat sich durchkombiniert. Durchgedribbelt, durchgezockt.
Zockt. Ja. Und wir haben trotzdem jetzt noch, um nochmal wieder die fußballerische Rückblick zu finden und auch nach vorne, 2 interessante Partien der Eintracht-Nationalspieler, die ja offensichtlich beide gegen Deutschland spielen.
Das gibt's doch gar nicht.
Oder? Samstag.
Sind aber 3 Nationalspieler, 2 davon spielen gegen Deutschland.
Ja, ja, der dritte aber nicht. Finnland. Ja,
genau. Korrekt.
Aber am Samstag Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina. Dein Tipp.
Das muss ich jetzt tippen?
Na klar, wir müssen doch immer irgendwas tippen.
Ach so, stimmt. Wir haben ja kein Spiel. Was
du sonst kannst auch tippen, wie groß Lars ist. Aber wir können auch Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina tippen.
Ich bei Lars
jetzt ist er wieder aufgewacht.
Ja, stimmt, er hat gepennt, ne?
Ja.
Lars ist unser Mann in der Regie, falls sich jemand wundert. Ja, jetzt ist er wach.
Jetzt ist er wach.
4-2 für Deutschland, aber Ermin macht natürlich 2 Tore.
Logisch, wie auch sonst. Und Ungarn gegen Deutschland?
3-2.
Für Ungarn?
Für Ungarn und Szabo trifft.
Und Puskas.
Ja, ja, genau.
Und Dardai. Sehr gut.
Ja. Und du? Er muss jetzt auch noch.
1-1 und 2-2.
Du bist so langweilig, ehrlich. Du bist echt langweilig.
Ich krieg zu Hause dauernd zu hören, jetzt kriegst du auch ihr Büro zu hören.
Nee, wirklich, du bist echt der SV Sandhausen dieser Sendung.
Sind die nicht ganz vorne dabei, ja, in der dritten Liga?
Ja, na klar.
Tobias.
Weiß ich doch.
Ich starte hier,
Ich spreche doch von was anderem, weißt du doch.
Wir starten Französisch, wir enden Französisch. Ciao.
Wolltest du nicht noch was anteasern?
Unsere Veranstaltung.
Siehste.
Die wird nämlich super. Am 4. Dezember treffen wir uns hier bei uns zum Studio Blau Gelb live mit hochkarätigen Gästen von Eintracht Braunschweig und uns auf der Bühne. Wir wollen da so ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen, aber auch einen Blick hinter die Kulissen werfen, was in den Jungs so vorgeht. Wer da kommen wird, ist noch so ein bisschen geheim, aber es wird hochkarätig, das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und damit sind nicht wir gemeint, das ist klar, sondern die von Eintracht.
Das ist
das ist ja logisch.
Ja.
Karten gibt's überall, bei der Konzertkasse und auch online.
Schreiben wir euch auch in die Shownotes.
Wir ziehen das da unten nochmal rinne, damit man da gleich draufklicken kann. Und wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich uns dort besuchen, damit wir euch auch alle mal sehen können. Und dann freuen wir uns drauf, ne?
Jetzt kannst du deine Abmoderation machen.
Au revoir.